Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Teetiet. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute. Und unser Podcast, den könnt ihr alle 14 Tage auf Spotify oder allen gängigen Online-Plattformen abhören. Und es geht immer um das Thema rund um Frauen und Mädchen.
Ja, und heute haben wir einen Gast, Christina Sontheim-Leven. Und unser heutiger Podcast knüpft an unseren letzten Podcast mit Bettina. Denn Christina und Bettina haben gemeinsam mit Anna Sophie ein Buch geschrieben, was durch die Decke geht, Machtgebiete. Und wir freuen uns ganz besonders, Christina, dass du Zeit für uns hast. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, liebe Susanne, liebe Ute. Und wie sich das gehört, habe ich zu unserer Teetiet natürlich auch meine große rote Teetasse
sehr gut.
Mit leckerem grünen Tee mitgebracht. Wenn es also zwischendrin schlürft, wie sich das gehört, nicht wahr? Dann weil ich mich stärke zu unserem Klönschnack.
Ja, sehr gut. Genau. Und Klönschnack ist ein gutes Wort, denn wir wollen tatsächlich ein bisschen plaudern. Ich will dich erstmal ein bisschen vorstellen, Christina. Du hast mal Rechtswissenschaften studiert, du hast Informatik studiert, du bist ja an vielen Stellen Führungskraft gewesen, Vorständin gewesen, hast dich jetzt mit KI beschäftigt. Ich kann das gar nicht alles aufzählen, was du alles gemacht hast. Und du hast jetzt unlängst mit den beiden, die wir gerade schon erwähnt haben, das Buch Machtgebiete rausgebracht, wo es darum geht, was Managerinnen so erleben in unserer Welt aktuell in den Unternehmen. Und sehr spannendes Thema, aber vielleicht stellst du dich erstmal ein bisschen mehr vor, als ich das jetzt von außen gemacht habe.
Das ist sehr lieb von dir. In der Tat, ich bin von Haus aus Volljuristin, habe dann damals schon etwas sehr Ungewöhnliches gemacht, nämlich eben einen Master in Rechtsinformatik und bin dann aus klassischen juristischen Rollen immer mehr ins Management gegangen. War also erfahrene Top-Managerin in ganz unterschiedlichen Branchen und quer durch alle Unternehmensgrößen. Zuletzt in einer Position als SDAX-Vorständin, habe mich dann aber auch mit dem stärker auftretenden Relevanz von KI noch vom TÜV als KI-Expertin zertifizieren lassen und bringe deswegen nicht nur breite Branchenerfahrung mit in internationalen Konzernen, in mittelständischen Unternehmen, sondern eben auch die Leidenschaft und die Erfahrung für das Thema Digitalisierung. Darüber hinaus bin ich seit einem Jahr auch Executive Mentoring. Ich begleite insbesondere Führungspersönlichkeiten auf dem C-Level, unterstütze sie dabei, sich entweder in komplexen Organisationen wirksam zu positionieren oder helfe ihnen, Übergänge erfolgreich zu gestalten und damit auch ihre Führungsrolle und ihre Machtgebiete zu schärfen und auszufüllen. Und insofern berate ich, glaube, man kann es so im Groben sagen, ich berate zu allem, was Transformation, Leadership und verantwortungsvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz heißt. Und das mache ich mit großer Freude.
Ja, super spannend. Also ich freue mich auf unser Gespräch. Du hast so schön ausgesagt oder geschrieben, oder ich habe es irgendwo über dich gelesen, dass du Frauen auch gerne mit dem Raketenantrieb für ihre Karriere ausstatten willst. Ja. Und das ist natürlich besonders schön, finde ich, von so erfahrenen Managerinnen zu profitieren und zu lernen. Und das ist ja im Grunde auch das, was euer Buch macht. Wir haben das im letzten Podcast mit der Bettina schon besprochen. Das war ja so eure Intention, 50 Managerinnen zu befragen, die es geschafft haben, könnte man so ein bisschen in Tüdelchen sagen. Aber der Weg war nicht immer einfach. Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema. Wir verschenken einfach irre viel volkswirtschaftliches Potenzial, wenn wir Frauen immer noch so an die Seite stellen. Und uns würde interessieren, was hast du denn selber so erlebt? Denn du bist ja solch eine Managerin und vielleicht magst du einfach so ein paar Geschichten erleben, wo wir wahrscheinlich den Kopf drüber schütteln werden. Aber trotzdem ist es ja spannend, das mal zu hören.
Ja, sehr gerne. Das mit dem Raketenantrieb, das sage ich deswegen immer, weil ich bin zwar keine klassische Coach, so würde ich mich auch nie nennen, aber ich bin inzwischen wirklich erfahrene Mentorin und eigentlich mache ich seit 20 Jahren nichts anderes, als Frauen zu stärken, da wo ich kann, Frauen zu Führung zu ermutigen und einfach auch an ihrer Seite zu sein, weil ich irgendwann festgestellt habe im Laufe meiner Karriere, dass ich mir das wirklich sehr gerne gewünscht hätte. Vielleicht wäre dann auch die eine oder andere Geschichte so gar nicht passiert, denke ich mir oft. Und ich merke, wie toll das ist, wenn man jemanden entweder an seiner Seite hat oder eben noch viel besser, letztens sagte eine zu mir, du bist meine Wingwoman oder der Wind unter meinen Flügeln. Und das fand ich auch ein schönes Bild. Ist vielleicht nicht ganz so schnell wie der Raketenantrieb, aber genauso wirksam. Das ist also für mich sehr erfüllend, denn um mal den Bogen zu schlagen, das, was ich erlebt habe, war oft eben nicht so schön. Ich war ganz viel oft die einzige Frau oder die erste Frau im Raum in sehr männlich geprägten Umfeldern und Führungsrollen. Und weißt du, bei mir ging das schon los. Du musst dir vorstellen, jetzt habe ich heute die Haare zusammen, gell, aber ich habe ja so einen ganz wilden Lockenkopf und der war früher auch schon da. Nur hatte ich früher ein Faible für rote Haare und dann hatte ich immer so ganz wilde rote Locken. Ich fand das zu einem Zeitpunkt ganz schick und ganz passend. Und ich weiß noch, wie also schon in den Gesprächen für meine erste C-Level-Position dann der Headhunter zu mir sagte, ja, Frau Sontheim-Leven, also wenn es jetzt dann hier in die nächste Runde geht, dann müssten Sie sich aber mal eine andere Haarfarbe zulegen, damit das dann auch der Seriosität der Rolle entspricht. Und ich schon damals gedacht habe, was hat denn nun das, was ich auf dem Kopf habe, mit dem zu tun, was in meinem Kopf ist und wofür ich eigentlich hier eingestellt werden soll. Und das zieht sich ja dann auch weiter. Dann bist du in einer Expertinnenfunktion, sollst aus dieser Funktion heraus in einem wichtigen Meeting was sagen, tust das auch und kriegst dann hinterher gesagt, ja, also es wäre schön, wenn Sie sich dann beim nächsten Mal doch eher auf Ihre dekorative Rolle konzentrieren würden. Und auch da merkst du, das ist irgendwie anders. Das ist anders als das, was du in Schule und Studium kennengelernt hast, wo man dich dafür geschätzt hat, was du mitbringst. Plötzlich sind es andere Spielregeln, die da gelten und die dir vorher nicht so wirklich jemand erklärt hat und die du vielleicht auch gar nicht gut findest und auch nicht so mitspielen möchtest. Ne? Und ich meine, bei mir
das gab ich ein es sehr Wenn ich da kurz einhaken darf, Christina, das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, denn meine Tochter macht gerade Abitur und wir sprechen natürlich zu Hause ganz viel drüber und die sagt, Mama, was du immer hast, also das, was du erzählst, das glaube ich nicht, das ist doch ganz anders und so weiter. Das ist tatsächlich, finde ich, sehr interessant, dieser Widerspruch, wie erlebt man das in der Schule? Vielleicht auch noch in der Universität, weiß ich nicht, kann ich jetzt von meiner Tochter nicht sagen. Und wie ist es dann tatsächlich im Berufsleben? Das ist ja wie so eine Klatsche, die du im Grunde kriegst, weil du es einfach auch nicht erwartest.
Naja, weil, schau mal, in der Schule und auch an der Uni noch, wird schon noch zumindest weitgehend neutral auf das Thema Leistung geschaut. Ne? Gerade an der Uni sind ja sogar die Klausuren anonym, wenn sie korrigiert werden. Da guckt keiner drauf, ist das jetzt was, das eine Frau oder ein Mann geschrieben hat. Und auch in der Schule, zumindest zu meiner Zeit, hat das keine Rolle gespielt. Und dann kommst du aus diesem, wie soll ich denn sagen, fast schon geschützten Raum in eine Arbeitswelt, in der das ganz, ganz anders gelebt wird und auf das hat dich nicht wirklich irgendjemand vorbereitet. Und ich glaube, das ist auch der erste Realitätsclash. Das sehe ich oft auch, wenn ich mit jungen Frauen spreche, die vielleicht auch frisch noch von der Uni sind, die dann auch mal sagen, nein, wir brauchen keine Quote. Ich würde niemals die Quotenfrau sein wollen, so wie du, ja. Und ich dann immer denke, ja, ich weiß, das habe ich auch am Anfang meiner Karriere gedacht. Und dann kam die Wirklichkeit und irgendwann beginnst du zu verstehen, warum wir zumindest für eine gewisse Zeit doch noch eine Quote brauchen, weil wir plötzlich nicht mehr selbstverständlich dahin kommen durch das, was wir mitbringen, wo wir eigentlich hin sollten.
Und jetzt hast du gesagt, dass du hast Beispiele gebracht von der ersten C-Level-Position. Wie ging es dann weiter? Also als die Karriereleiter weiter nach oben, ja, weiß ich nicht, gestiegen bist oder geklettert bist oder wie auch immer ich es sagen soll. Was waren da Beobachtungen? Wurden die Dinge krasser? Wurden sie anders? Was passierte da?
Weißt du, es sind gar nicht so sehr die krassen Dinge, die so, also ja, es sind auch die krassen Dinge, so vielleicht, aber das, was müde macht und was so on the long run zehrt, sind eher die vielen kleinen Piekse. Und auch damit bin ich nicht allein. Das haben wir in den Interviews mit diesen tollen 50 Frauen immer wieder gesehen. Es sind die lustigen Witze, die nicht witzig sind, die unangebrachten Kommentare, die kleinen Seitenhiebe, die Nickeligkeiten, die kleinen Fiesheiten, die Gerüchte, die gestreut werden, der Ausschluss aus bestimmten Runden und so weiter. Also so die vielen kleinen Nadelstiche, die man da täglich versucht, irgendwie wegzulächeln, die einem am Ende einer Karriere oder auch schon mittendrin so viel zusätzliche Kraft kosten und so ermüden. Und ja, natürlich gab es auch größere Dinge. Ein Beispiel, was ich im Buch teile, ist aus einer meiner Management-Positionen, wo wir als Management-Team bei einer großen Firmenfeier waren. Und dann kam also der ganz wichtige Mensch aus den USA. Und dann standen wir da in einer großen Runde und die Männer wurden alle so mit Handshake und Yeah, Bro und auf die Schulter klopfen begrüßt. Und dann kam er zu mir. Ich kannte den Mann auch bis dato nicht, ne, muss man dazu sagen. Stellt sich vor mich, nimmt mein Gesicht in beide Hände und schmatzt mir einen ekelhaft feuchten Schmatz mitten auf den Mund. Und ich stehe da und bin total paralysiert, ja, weiß in dem Moment überhaupt nicht, wie mir geschieht oder wie ich reagieren soll. Die Herren um mich rum gucken alle irgendwie Löcher in die Luft, da reagiert auch keiner. Ja, und ich habe mich dann erstmal aufs Klo verabschiedet, um mich mal wieder zu sammeln und vielleicht auch ein kleines Tränchen zu verdrücken, weil das so ekelig und so unangebracht war. Und auch damit bin ich nicht allein. Weißt du, das war vielleicht auch das, die Bettina hat es ja schon erzählt, was uns so schockiert hat, dass ja, auch da oben finden noch diese Dinge statt. Und weißt du, ich kann sagen, ja, das war jetzt schon gar nicht so schlimm im Vergleich zu dem, was andere Frauen da noch erlebt haben und was wir auch im Buch erzählen. Und trotzdem, die Verletzung und der Schock und all diese Dinge und die Herabwürdigung, die bleiben ja trotzdem und die werden ja von jeder individuell empfunden. Und schau mal, wir sehen es doch gerade auch mit den ganzen Diskussionen rund um die Colleen Fernandez, ja. Bitte, was ist denn in dieser Gesellschaft los? Was ist denn inzwischen alles toleriert?
Was ich auch ganz schlimm finde, tatsächlich, dass du gerade sagst, die anderen standen alle dabei und haben Löcher in die Luft geguckt. Also das ist ja, glaube ich, auch der Ansatz, den wir brauchen, männliche Verbündete zu finden. Also dass die einfach das erkennen und auch tatsächlich was sagen, weil man sonst da wirklich völlig allein gelassen wird.
Ja, und das ist das, was ich mir so wünsche, ne? Es wird ja ganz oft gefragt, die Frauen müssen mutiger sein. Die Frauen sollen nach vorne gehen, die Frauen sollen sich Führung trauen, die Frauen sollen den Mund aufmachen, ach, was die Frauen alles machen sollen. Ich fände es schön, wenn wir auch mehr darüber reden, wo die Männer mutig sein können, wo die Männer mehr den Mund für andere Frauen aufmachen, wo die Männer mit uns wütend werden, dass das möglich ist und in dem Moment verstehen, dass das, was der anderen passiert, auch ihrer Frau, ihrer Tochter, ihrer Nichte, ihrer Nachbarin passieren könnte. Und mal anfangen zu begreifen, in welcher Lebensrealität wir leben jeden Tag. Diese Empathie, dieses Mitfühlen und daraus auch eine Leidenschaft entwickeln, etwas daran zu verändern, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Katalysator.
Wenn wir jetzt mal uns in die Schuhe, also ich finde das genau der richtige Weg und wenn wir das Buch, wenn die letzte Frau den Raum verlässt, angucken, dann ist es ja einfach auch so, dass Männer sagen, nur wenn Männer etwas verändern und wenn Männer aufstehen, also dieses Thema Male Allyship, dann wird sich wirklich etwas verändern. Wir können hier noch Podcasts machen, noch und nöcher. Es wird sich nichts verändern, wenn Männer nicht bei solchen Witzen sagen, Mensch, nicht mein Humor oder das hat hier keinen Platz oder so etwas. Was wären denn so ganz konkrete Dinge, die du Männern anraten würdest, denn formal, das beschreiben die ja in ihrem Buch gut, ne? Solange die Frauen im Raum sind, ist das natürlich alles sozial erwünscht. Wir brauchen Frauen, wir brauchen die Quote oder wir brauchen mindestens Frauen in Führungspositionen. Aber was müssen Sie konkret anders tun? Wie müssen Sie sich verhalten?
Ich habe mal im Laufe meiner Karriere gelernt, dass man dem Publikum immer nur drei Sachen zumuten kann. Ja, mehr kann sich in so einer Geschichte niemand merken. Und das versuche gut, ich auch bei unseren Lesungen immer zu beherzigen. Deswegen, für Männer gibt es drei Ratschläge. Der erste lautet Mund zu. Ja, Frauen werden von Männern dreimal häufiger pro Minute übrigens unterbrochen als umgekehrt. Das heißt, einfach mal ganz bewusst den Mund zulassen, ausreden lassen, schauen, sind denn alle Stimmen zu Wort gekommen. Zweitens, Mund auf, was wir gerade besprochen haben. Den Mund aufmachen an der richtigen Stelle, laut sein für andere, mutig sein, wenn irgendwo etwas passiert, was nicht in Ordnung ist. Und das Dritte, Ohren auf. Ja. Hör doch mal zu. Wenn du da sitzt und mir im Brustton der Überzeugung erzählst, das mag ja überall anders sein, aber bei uns ist alles tippitoppi im Unternehmen, dann frag doch bitte mal deine Kollegin, was sie so erlebt. Oder, wenn du dich das nicht traust, frag zu Hause beim Abendessen mal deine Frau, deine Tochter, wie deren Alltag eigentlich so aussieht. Frag mal, wo gibt es Situationen, wo ihr euch nicht komfortabel fühlt? Wie ist das eigentlich bei dir in deinem Unternehmensalltag, Schatz? Ja, wirst du immer auf Augenhöhe behandelt? Und dann lasst euch doch mal überraschen von einem Perspektivwechsel, der plötzlich ganz nah bei euch in eurem Umfeld ist. Denn es heißt ja immer, Betroffenheit schafft Beteiligung. Ja, und vielleicht hilft auch diese individuelle Betroffenheit dann zu merken, das sind nicht nur irgendwelche 50 Top-Managerinnen und aber Tausende von Frauen, die sich inzwischen bei uns gemeldet haben. Nein, das ist meine Frau, meine Tochter, meine Nichte, meine Arbeitskollegin, die ich so sehr schätze und liebe, denen das auch passiert.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte kürzlich tatsächlich einen Kunden, die genau, da traf genau das zu, was du gerade beschrieben hast. Ach, wir wollen doch mal eine Umfrage machen zum Thema Gleichberechtigung in der Annahme, wir kriegen den Stempel, es ist alles so gut. Und dann kamen da so, so viele Zitate. Also die quantitativen Daten waren noch das eine, aber die Zitate, die waren wirklich schockierend, was Frauen sich so jeden Tag anhören müssen und was sie, das muss man ja auch sagen, was sie auch einfach tun und runterschlucken und mitnehmen. Das ist genau das, Christina, was du gesagt hast, was einen so müde macht und was einem so, was einen so viel Energie kostet.
Ja, die eine Managerin im Buch, die hat das mit so einem wunderschönen Beispiel beschrieben. Die hat gesagt, die ersten Kommentare, das ist wie wenn du so einen Mückenstich hast, ne? Ja, der juckt dich ein bisschen, okay. Und dann kommt der nächste und der nächste. So. Ah, und wer mal irgendwie eine Woche campen am See war und weiß, wie man dann Nacht oder Woche mit Myriaden von Mücken aussieht, ja, der kann vielleicht halbwegs nachempfinden, wie das ist, wenn dich dein ganzer Körper voller Mückenstiche juckt, ja. Und dann kommt wieder eine um die Ecke, wieder so ein komischer Kommentar. Und dann sagte diese Managerin, dann würdest du am liebsten mit der Bazooka auf diese Mücke schießen. Und um dich rum gucken dich alle an und sagen, also jetzt reagierst du aber ein bisschen über mit dieser kleinen Mücke. Und verkennen, dass das eigentlich der berühmte Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Jetzt haben wir so diese Perspektive Männer genommen. Unternehmen bestehen ja aus Menschen und ich höre immer wieder, dass Unternehmen sagen, ja und was können wir denn tun, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen? Das ist ja ein weites Anliegen. Frauenquote hatten wir vorhin schon mal, man kann das ja auch schöner formulieren und kann ja nicht sagen Quote, sondern kann sagen, das ist unsere Zielmarke oder was weiß ich, macht's am Ende, aber bleibt ja das Gleiche. Aber welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Was sollten, könnten Unternehmen tun?
Also wenn ich Unternehmen dazu berate, was ich ja mache aus meiner Expertise heraus, ist, dann beginnt alles immer mit einem mal ehrlichen Blick auf den Status quo. Du hast es eben schon gesagt. Sich mal dem stellen, mal in aller Ehrlichkeit auf die Zahlen gucken, eine anonyme Umfrage machen, einen Pulse-Check, ja, Menschen befragen und wirklich schauen, wo stehen wir eigentlich? Und dann ran an die Strukturen, ja. Wie sehen eigentlich unsere Beförderungsprozesse aus? Wie kommt man eigentlich bei uns in die Talent-Pipeline? Wie ist denn eigentlich unsere Nachfolgeplanung gestrickt? Etc., etc. Und ja, haben wir uns denn eine Selbstverpflichtung gegeben? Haben wir uns eine Quote gegeben? Man kann ja auch sagen, wir geben uns eine Männerquote, nicht wahr? Du kannst ja aus einer 30% Frauenquote, kannst du auch eine 70% Männerquote machen. Ja, meine, Susanne, du kommst ja aus der Kommunikation, da weißt du, das hat gleich was ganz anderes.
Absolut, absolut. Aber ich glaube, das ist, da sagst du was ganz Wichtiges, wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen und erstmal sich wirklich mit dem zu konfrontieren, was eigentlich da ist und nicht zu glauben, ach ja, ist doch alles prima.
Richtig.
Wenn wir
und dann natürlich das Allerwichtigste, es darf nicht sein, dass man sagt, so liebe HR, jetzt dürft ihr euch mal drum kümmern, dass alles tutti wird und ja, und natürlich die Frauen, die müssen es auch richten. Nein, das ist eine Führungsaufgabe und Führung beginnt oben, beginnt im Board, im Vorstand, bei der Geschäftsführung. Und ja, natürlich, die Frauen müssen mitmachen, aber die Männer müssen genauso beherzt dabei sein. Und wenn man dann Anti-Bias-Trainings gibt, dann muss natürlich auch der Chef mitmachen. Und wenn der erste Mann nach Elternzeit länger als 2 Urlaubsmonaten fragt, dann darf der nicht zu hören kriegen, naja, dann wird's hier aber nichts mehr mit der Karriere, du Mädchen, ja, sondern dann muss man den feiern und nach vorne stellen und zeigen, dass natürlich auch diese Männer Karriere machen können weiterhin.
Und ich glaube, auch da wieder sagst du was ganz Wichtiges, dann nicht nach dieser Bestandsaufnahme zu sagen, ach schön, dass wir mal gefragt haben, wir legen das jetzt mal in die Schublade, weil das ist nicht der Stempel, den wir wollten, sondern dann wirklich genau die Ansatzpunkte zu identifizieren, die du sagst und wirklich damit vorangehen. Und wenn das getragen ist von einer ja doch meist noch männlich dominierten Führungsriege, dann kann tatsächlich etwas in Gang kommen.
Am Ende des Tages, und so versuchen wir es in unserem Buch ja auch zu beschreiben, geht es darum, eine andere Form des Miteinanders, eine andere Form der Kultur zu schaffen. Man sagt ja immer so schön, ne? Kultur ist wie Luft. Du siehst sie nicht, aber du atmest sie ständig ein und sie hält dich am Leben oder eben auch nicht. Und das oft Frauen dann aus Unternehmen gehen, aus Führungspositionen, liegt eben daran, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes dort keine Luft mehr kriegen, dass wir ein Umfeld schaffen, in dem sie nicht wirksam sein können. Und das ist wirklich auch betriebswirtschaftlich unklug, nicht wahr? Also die Nachbesetzung einer durchschnittlichen Stelle kostet ja allein schon zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Eine Führungsposition bist du bei den Kosten locker zwischen 80.000 und 100.000 Euro. Das ist einfach auch total sinnvoll, jetzt mal aus einer Kostenbrille heraus für das Thema Retention, also Menschen nicht nur finden, sondern auch zu begeistern und zu halten, sehr sinnvoll für Unternehmen, das zu tun. Ja, und wir wissen, wie die Demografie sich entwickelt, wir wissen, wie der Fachkräftemangel sich entwickeln wird. Das wird ja alles nicht besser. Also insofern da rein zu investieren, ist aus meiner Sicht einfach auch unternehmerisch klug.
Christina, ich würde ganz gerne noch eine Sache fragen, bevor wir hier mit dem Podcast auf das Ende zukommen. Und zwar hattest du ein Zitat bei LinkedIn geschrieben, Demokratie stirbt selten laut. Und da geht es auch nochmal um die Gleichstellung. Und wenn wir die vertagen oder als Woken Kram, hast du da, glaube ich, geschrieben, abtun, dann vertagen wir auch gleichzeitig die Demokratie. Mich hat das ganze Zitat, das ist noch ein bisschen länger und das kann jeder gerne da vielleicht nochmal nachlesen, sehr beeindruckt. Und ich würde ganz gerne nochmal so deine Meinung und Einstellung dazu hören, weil ich finde tatsächlich, dass das ein ganz wichtiges Thema zurzeit ist, was uns Frauen auch wirklich beschäftigen sollte. Magst du da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen?
Sehr gerne. Ist natürlich auch, weißt du, als Juristin beschäftigt mich das auch sehr, wo unsere Demokratie hingeht. Und Demokratie in ihrer Urform bedeutet, Macht zu teilen. Ja? Man nennt das ja, was wir haben, eine Gewaltenteilung. Und eine Demokratie, die Macht nicht paritätisch verteilt, die verliert mittel- und langfristig Vertrauen. Und das sehen wir, dass die Menschen dann das Vertrauen woanders suchen, in vermeintlich einfachen Lösungen und dort, wo sie glauben, Gehör zu finden. Und gleichzeitig das Thema Gleichstellung ist in unserem Grundgesetz verankert. Und zwar nicht nur als Versprechen, sondern als ein harter Anspruch und damit natürlich auch als demokratischer Qualitätsmaßstab. Ja? Und die Elke Büdenbender hat gestern so wundervoll gesagt, die Quote ist deswegen kein Widerspruch zu unserem Leistungsprinzip, sondern sie ist in einem demokratischen System eine Korrektur seiner Verzerrung. Und am Ende des Tages wird sich an dieser Grundfrage auch entscheiden, ob wir eine resiliente Demokratie und eine florierende Wirtschaft haben oder ob wir in Extreme abrutschen. Und dieses Thema Gleichstellung und Demokratie fängt ja auch schon im Kleinen an, nicht wahr? Wenn wir über Gender Pay Gap reden, wenn wir über Altersarmut als Risiko für Frauen reden, dann müssen wir uns auch immer klar machen, Demokratie braucht Menschen, die sich Freiheit im wahrsten Sinne des Wortes leisten können, ja? Nämlich indem Abhängigkeiten reduziert werden und auch ökonomische Selbstständigkeit überhaupt erst ermöglicht wird. Insofern, das spielt an so vielen Stellen rein. Demokratie bedeutet wirklich, jede Stimme wird gehört. Und Demokratie heißt übrigens auch, dass es keinen Machtmissbrauch geben darf. Das heißt, Gleichstellung stärkt auch Demokratie, weil sie in Machtsystemen das aufbricht, was sonst leicht passieren kann. Denn wenn Macht sich total selber ähnelt, dann werden nämlich Grenzüberschreitungen ganz oft eben nicht sanktioniert. Wir sehen das leider sehr, sehr krass zum Beispiel in den Epstein-Files. Ja? Insofern glaube ich, beide Themen hängen ganz eng miteinander zusammen und deswegen auch das, was wir errechnet haben, nicht wahr? Die Bettina hat es erzählt, die 372 Milliarden Euro jährlicher Wohlstandsverlust durch die fehlende Gleichstellung in Deutschland. Das ist deswegen so wichtig, weil wir mit diesen Euro ganz viele Versprechen einlösen könnten. Wir könnten flächendeckend Kitas bauen, wir könnten, hätten Geld, um das Elterngeld zu reformieren, für mehr Vätermonate. Wir könnten das Ehegattensplitting abschaffen, wir könnten Rechenzentren bauen, wir könnten mehr für Integration tun und, und. Also ganz viel, um auch wieder das Vertrauen der Bürger in die Versprechen zu stärken.
Ja, vielen, vielen Dank, Christina. Das fand ich einen ganz tollen Bogen von dem eigenen, von deinem individuellen Erleben über die Frauen, über die Männer, über die Unternehmen, aber bis hin zur gesellschaftlichen Relevanz dieses Themas Gleichstellung, Frauen in Führungspositionen und wie sind, um den Titel des Buches nochmal aufzugreifen, wie sind eigentlich die Machtgebiete aufgeteilt. Also gemeinsam sollten wir auf jeden Fall weiter in diese Richtung arbeiten, ganz, ganz intensiv, denn ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Vielen lieben Dank, Christina, für deinen tollen, tollen Einblick und das Buch können wir unbedingt empfehlen.
Ich danke euch und ich würde gerne den Zuhörenden noch zum Schluss ein Zitat mitgeben, was ich auch so passend in dem Kontext finde. Das heißt nämlich, liebe Frauen, wenn wir heute nichts tun, leben wir morgen wie vorgestern.
Ah, sehr gut. Ja, sehr, sehr gutes schön. Zitat. Vielen Herzlichen Dank, Christina.
Danke euch für diesen schönen Teeschnack.
Dankeschön.
Danke dir auch.